Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen guten Tag wünsche ich. Der Autor Franz Dobler ist zu Gast. Der hatte vor Jahrzehnten als Polizeireporter-Praktikant die Erfahrung gemacht, dass viel weniger Verbrechen geschehen, als seine damalige Zeitung das wollte und für richtig hielt. Damals durfte er keine Verbrechen erfinden. Heute tut er das aber, und zwar erfolgreich. Gerade ist Franz Doblers dritter Kriminalroman erschienen. Ich grüße Sie, ich freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, danke.
Tragen Sie jetzt also dazu bei, dass wir uns alle viel bedrohter fühlen, als die Polizeistatistik das nahelegt?
Das will ich nicht hoffen. Bei diesen Statistiken geht es ja auch oft um die gefühlte Bedrohung. Sehr interessanter Ausdruck. Es ist meistens totaler Unsinn, weil man festgestellt hat, Leute, die in sicheren Gegenden wohnen, fühlen sich dann eigentlich immer am bedrohtesten.
Naja, aber ich meine, durch Krimis haben wir ja auch den Eindruck, durch Kriminalromane, durch die Krimis im Fernsehen haben wir ja häufig den Eindruck, dass wirklich in jedem Dorf immer ständig Bedrohung herrscht.
Es ist einfach eine Pest mit Kriminalromanen, Kriminalfilmen. Deutsche Ermittler in so ziemlich jedem europäischen Land zwischen Istanbul und Kroatien. Also es ist ein Wahnsinn. Man müsste eigentlich aufhören damit.
Ja, sagt Franz Dobler, ja, der gerade seinen dritten Kriminalroman veröffentlicht hat. Wir werden in dieser Stunde wahrscheinlich feststellen, warum es eben dann doch notwendig ist. Der Autor Franz Dobler hier zu Gast. Der Geist ist aus der Flasche und der macht, was er will. Dieses Zitat vom Musiker Danny Tschuk stellt Franz Dobler seinem neuesten Kriminalroman um den Ex-Polizisten Robert Fallner voran. Ein Schuss ins Blaue heißt der Roman. Herr Dobler, ich habe dieses Zitat jetzt gleich auf politische Zustände gemünzt. Also der Geist aus der Flasche macht, was er will, so in Richtung rechtsradikal.
Ja, das hat damit zu tun. Und es gibt auch eine relativ unwichtige, aber also ich finde deutliche Parallele. Es kommen ständig Flaschensammler vor. Also auch da hat das Zitat natürlich drauf gepasst. Und Flaschensammler sind natürlich ein soziales Anzeichen. Also wenn ich mich jetzt erinnere, als ich ein Kind war in den 60ern, da waren keine Leute auf der Straße unterwegs, die in Papierkörbe und so weiter geguckt haben, ob da eine leere Flasche ist. Das ist, seit wann ist es? Seit vielleicht 10 Jahren oder so.
Ja.
Noch nicht mal.
Also ja. Ich würde auch immer denken, gesellschaftskritisch sind Sie schon immer auch in dem, was Sie schreiben, auch in den Kurzgeschichten und so, aber auf Seiten der Verlorenen, wo Sie es jetzt auch gerade sagen, der Außenseiter, der Verlierer, aber würden Sie sich einen politischen Autor nennen?
Naja, was ich schon immer mache, ist, die Bücher haben immer in der Gegenwart gespielt und ich habe, naja, gespielt ist eigentlich schon ein komischer Ausdruck. Also das war immer das, was mich am Schreiben interessiert, als Beschäftigung mit dem, was jetzt ist, was vor meiner Tür ist oder zumindest in der Nähe. Also mich hat noch nie interessiert, ich schreibe jetzt Mittelalterroman oder Science Fiction oder so, sondern das war immer der Ansatz und da finde ich, ist es unvermeidlich, dass es immer politisch ist. Das heißt nicht, dass es immer politische Diskussionen sind, aber es kommt mehr oder weniger stark rein. Bei diesem neuen Buch, ich wusste, dass das Thema ist, aber ich mache nie so genaue Pläne, dass ich das so genau vorher formuliert oder geplant hätte, was ich dann abhake.
Sondern also
das
ist was, was ich ergibt. Ich müsste mal über
genau,
die Tendenz genau, zum Rechtsradikalismus genau, schreiben, sondern
genau.
Das.
Aber also ich wusste, dass mich diese NSU-Geschichte und speziell diese dubiosen Geschichten mit diesen Zeugen, die gestorben sind, als zum Teil, als man sie hätte dringend befragen wollen, dass ich das interessant und auch für diesen Fall jetzt so beispielhaft, symbolhaft finde.
Vielleicht all denen, die jetzt die Trilogie oder die zwei Romane davor, die Robert Fallner, ihren Ex-Polizisten noch nicht so kennen. Also Robert Fallner, Ex-Polizist, hat seinen Job quittiert, weil er mal einen Drogendealer erschossen hat, einen sehr jungen, und damit nicht fertig wird. Er arbeitet jetzt beim Sicherheitsdienst seines älteren Bruders. Und in den letzten beiden Büchern war er, Fallner, ziemlich fertig, also von seiner Freundin verlassen. Und jetzt der neue Fall beginnt aber irgendwie ganz überraschend. Er ist mit seiner Freundin, ich weiß jetzt nicht, verheiratet. Er sagt jedenfalls seine Frau, sie sind zusammen. Und sie haben ein 14-jähriges Pflegekind. Und die erste Szene spielt sogar in einer Kirche. Für was steht das, für diese Veränderung?
Warum gehen die in die Kirche? Das kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen.
Ich habe so gedacht, geht da jetzt so eine Verbürgerlichung los? Weil eigentlich war das ganze Milieu, was Sie beschreiben, diese Fortsetzungsgeschichte, ja immer ziemlich antibürgerlich. Geht das jetzt in eine andere Richtung?
Ne, das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist sozusagen Ihr Problem, was Sie als bürgerlich oder antibürgerlich empfinden. Nein, aber es wird schon über Religion diskutiert, weil sein Partner bei dieser Ermittlung, ja, Sie sollen ja jemanden finden, auf den eine hohe Belohnung ausgesetzt ist. Sein Partner ist ein Jude. Daraus ergeben sich schon bestimmte Diskussionspunkte und Sie sollen einen islamistischen, möglicherweise Attentäter ausfindig machen. Und die beiden sagen aber, sie sind nicht mehr gläubig, sie sind Ex-Gläubige. Und er sagt ja, warum geht er in die Kirche? Manchmal, weil er Ruhe haben will. Und er merkt, dieses Mädchen, das aus dem Osten kommt, aus Leipzig und irgendwie ganz kaputten Familienverhältnissen, die hat keine Ahnung, was ist das überhaupt, Kirche und Jesus und so weiter. Deswegen geht er mit ihr rein, um ihr das mal zu zeigen.
Das ist eine Fortsetzungsgeschichte. Sie haben jetzt aber eben gesagt, dass Sie eigentlich am Anfang eines Buches gar nicht so genau wissen, wo es hingeht. Jetzt taucht der Fallner eben schon das dritte Mal auf. Wie kommt so eine Fortsetzungsgeschichte eigentlich ins Rollen? Ist das Ihr Verleger, der dann sagt, Mensch, mach doch mal einen dritten Teil? Oder meldet sich quasi die Hauptfigur bei Ihnen und irgendwas soll noch erzählt werden?
Genau, mein Verlag hat mich gezwungen, weiterzumachen. Ja. Nein, natürlich überhaupt nicht. Ich weiß am Anfang gar nicht, ist es eine Serie? Und wenn ja, wie lange? Keine Ahnung. Aber ich mache so lange weiter, solange da was ist, was mich interessiert. Am Ende von dem ersten Teil wusste ich, es wird einen zweiten geben. Ich mag eigentlich keine Bücher, die an 700 Seiten haben, sondern ich wollte dann weitermachen. Und ich arbeite immer mit Lücken. Also man könnte sagen, eine andere literarische Methode wäre, was bei mir eine Lücke ist, das irgendwie auszuschreiben. Bei mir ist das Gegenteil. Es gibt immer Schnitte, in denen was ist, was ich nicht beschreibe, sondern was vorher nur angedeutet ist. Deswegen war da immer Raum, okay, beim nächsten Mal.
Da kann noch was kommen.
Gehe ich jetzt in die Richtung. Mhm. Und so war das auch mit diesem dritten Teil. Der Ansatz war schon in dem zweiten, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass mich genau das interessiert und dass ich damit weitermachen will. Und so ist es jetzt auch nach diesem dritten. Ich weiß nicht, könnte es einen vierten Teil geben? Und wenn ja, was steht da drin?
Ist der Fallner Ihnen eigentlich sympathisch? Muss die Hauptperson
nicht immer
beim Schriftsteller sympathisch
manchmal
sein?
Manchmal finde ich ihn extrem bescheuert. Aber es ist natürlich so, wenn wir das übersetzen in eine Person, die wir kennen oder noch nicht so gut kennen, dann ist es auf jeden Fall jemand, der mich interessiert. Und da ich mich dann doch am meisten mit ihm beschäftige, kommen in diese Hauptperson natürlich auch Sachen rein, die sehr viel mit mir zu tun haben. Mit anderen Sachen hat es nichts zu tun. Er ist ein Ex-Polizist. Ich bin kein Ex-Polizist. Bei dem ersten Band habe ich viel mit Polizisten geredet, was ich immer wieder mache. Aber speziell bei dem ersten Band war das so ein großer Teil der Arbeit, mich dem anzunähern, weil ich über das einfach zu wenig wusste.
Na, vor allem geht es ja darum, wie verarbeitet er seine Krise? Also Fallner, der eben diesen jungen Mann erschossen hat. Und das fand ich, ich habe das irgendwo gelesen, dass Sie sehr viel mit Polizisten gesprochen haben. Sprechen die denn darüber, über solche Krisen? Also wie offen waren die denn zu Ihnen?
Zum Teil ja. Manche sind sehr verschlossen, also Termine, die nichts bringen. Aber es gab einige, die das erzählt haben und es ist nichts Schlimmes. So, aber Polizei, ähnlich wie Militär, ist einfach ein starker Männerverein, in dem auch noch stark die Meinung unterwegs ist, diese Art von psychischen Problemen ist eine Schwäche, die man dann auch vielleicht nicht zeigen will. Vielleicht sogar, weil man Angst hat, es könnte Nachteile haben. Selbst wenn der Chef sagt, du musst aber jetzt zur Therapie gehen,
genau.
Kann es trotzdem sein, dass jemand Schiss hat, die anderen lachen und denken, du bist jetzt nicht mehr fähig, deinen Beruf, der eben auch mit einer gewissen Härte zu tun hat, auszuüben. Oder die denken dann gleich, ja, der spinnt jetzt halt ein bisschen.
Der andere Teil ist ja, der auch interessant ist, also so ein gewisser Korpsgeist in der Polizei. Also das spielt ja jetzt im dritten Teil auch eine Rolle. Also wie die Polizisten sich untereinander dann aber auch bei der Stange halten oder auch eben wirklich einhegen. Also da haben Sie Gespräche führen können darüber?
Genau, über das habe ich noch niemanden getroffen, der gern drüber redet. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, was mir erzählt wurde, dass es das schon gibt, dass es eigentlich niemand mehr möchte. Das allgemeine Verständnis ist, dieser Chorgeist ist nicht gut. Der ist von früher, den braucht man nicht mehr. Aber jeder weiß, dass es immer noch so ist. Mal mehr, mal weniger. Wenn es in die Zeitung kommt, und es gibt ja immer wieder so Fälle, also in den letzten Monaten immer wieder Frankfurt,
genau. Ja,
massiv rechtsradikale Polizei. Und wenn es auftaucht, dann kann man eigentlich sagen, da brennt schon die Hütte. Sonst würde das gar nicht auftauchen. Irgendwelche Einzelfälle, über die lesen wir wahrscheinlich nichts. Nur wenn sich jemand so dumm anstellt, dass es wirklich nach außen kracht.
Genau diese Verstrickungen sind ein Thema in dem neuen Roman von Franz Dobler. In Ihren Romanen, Herr Dobler, nehmen ja Musik, Filme und Literatur einen sehr breiten Raum ein. Und dazu wollen wir uns gleich unterhalten nach einem sehr frühen Titel von Johnny Cash zusammen mit The Tennessee Two, I Walk the Line. Johnny Cash spielt für meinen Gast, den Autor Franz Dobler, eine besondere Rolle. Herr Dobler, eine besondere Rolle spielt oder spielte? Hören Sie Johnny Cash noch?
Nicht mehr viel, aber ich kenne fast alles auswendig. Also man kann nicht immer dasselbe hören. Ich habe mich natürlich viel damit beschäftigt. Dieses Buch, die Biografie, ist 2002 erschienen. Und damals habe ich viel über Country-Musik auch geschrieben und mich sehr viel damit beschäftigt. Und aber das Feld ist auch ein bisschen begrenzt. Also in diesen jetzt fast 20 Jahren bin ich natürlich weitergegangen, weil ich ein richtiger Musikfan bin. Das heißt, ich kann nicht immer dasselbe hören. So, ich habe letztes Jahr in München im Amerika-Haus, da war eine Johnny Cash-Ausstellung und die haben mich eingeladen, ich soll dann Musik auflegen. Da habe ich dann, glaube ich, 4 Stunden fast nur Johnny Cash oder manchmal irgendein Kumpel oder die Tochter. Und das hat großen Spaß gemacht. Aber das ist natürlich ein anderer Vorgang, als wenn ich jetzt allein zu Hause sitze und Musik höre.
Johnny Cash, Sie haben die Biografie erwähnt, die Sie eben, The Beast in Me, und im Untertitel, und die seltsame und schöne Welt der Country-Musik. Also seltsam ist sie für Sie aber immer geblieben, obwohl Sie da so tief eingetaucht sind.
Ja, das ist auch eine Anspielung auf den Abstand zwischen USA, wo einfach diese Musik zu verorten ist, und was passiert, bis sie über den Atlantik rüberkommt und bei uns. Und da gibt es natürlich einige Unterschiede. Es gibt einige Klassiker, die bei uns kaum bekannt sind und dort aber riesig sind, fast so groß wie Johnny Cash. Man muss sagen, Cash war der Größte. Hank Williams, Johnny Cash, es sind also an die Größe kommt niemand hin, auch nicht Willie Nelson oder auch nicht jemand, den ich wirklich klasse finde, Waylon Jennings, der bei uns kaum so bekannt ist. Also über diese Unterschiede und auch wie sich die Leute verhalten, bis hin zu Mode oder also alles, was damit zu tun hat,
Wie sind Sie denn eigentlich daran gekommen? Ist das erst der Country gewesen, der Sie irgendwie hier in Deutschland gereizt hatte, und dann sind Sie in die USA und haben ganz anderen kennengelernt, oder war das erst eine Reise in die USA und da haben Sie die Musik kennengelernt?
Nein, es war zuerst hier mit Musik einfach, und meine Einstiegsdroge war jemand, der auch nicht so bekannt ist, Charlie Feathers. Eigentlich einer der Heroes von Rockabilly, aber da ging die Tür auf, dann Richtung Hank Williams, Johnny Cash und dann dieses riesige Feld dahinter.
Na, und ich glaube, wie sehr das dort in bestimmten Kreisen zum Leben gehört, also zum Lebensgefühl auch immer noch gehört, die Musik.
Bei uns ist es mittlerweile Außenseitermusik. Also wenn wir jetzt Radio hören, kommt vielleicht einmal die Woche um 22 Uhr kommt irgendwo eine Sendung. Aber das läuft ja nicht durch. Also dort ist es je nach Gegend, also auf dem Land, mehr in der Stadt, in den USA, ist Standard. Und meine Musiksozialisation ist eher Punk und sowas. Und dann mit dem Älterwerden weiß ich, amerikanische Punkmusiker zum Beispiel, die haben nie, wie wir in Deutschland, da gab es ja auch immer, zumindest in meiner Ecke, die Diskussion, Country-Musik ist rechts, das sind alles so irgendwie Rednecks, fast schon halbe Nazis. Mit amerikanischen Musikern, jetzt in dem Alter wie ich oder so, die aus der Ecke kommen, die verstehen das überhaupt nicht, die haben das mit aufgesogen, seit sie Kind waren, egal was sie dann gemacht haben. Also selbst ein Punkrocker aus Amerika, der würde dann nie auf die Idee kommen zu diskutieren, ist Country rechts? Ja, natürlich gibt es diese Leute, aber es gab auch immer die anderen.
Also dieses Vorurteil besteht sehr. Und was haben Sie dann für Leute dort, weil ich das tatsächlich auch sehr interessant finde, also wir auch gerade im heutigen Amerika und in der heutigen Entwicklung in Amerika zu gucken, was für Leute treffen Sie denn tatsächlich dann, die im Country sich beheimatet fühlen? Jetzt nicht von den Musikern, sondern von den Menschen, deren... Lebensstil.
Es ist schon stark konservativ definiert, aber das bedeutet nicht immer, dass die Leute dumm sind, aber nicht mal, dass sie engstirnig sind. Aber es ist auf jeden Fall eine entsprechend konservative Musikrichtung. Country ist einfach nicht die Musik, wo es um Experimente geht oder jemand macht was Neues. Mhm. Die Neuigkeiten, die gibt es immer nur im Detail und so. Die sind nicht besonders interessant. Also es sind bestimmte Muster, die auch eingehalten werden, um diese Einheit mit dem Publikum irgendwie zu erhalten. So, aber ich finde bei Country, speziell in den Richtungen von Leuten, die dann eher als, sagen wir mal, Outlaws bezeichnet werden, die nicht immer so nett sind und so, ich finde das die Musik mit sehr interessanten Texten. Also vielleicht sogar als Genre die interessantesten Texte, die es gibt. Fand ich irgendwann wesentlich interessanter als die Texte von Popmusik. Also bei Country wurde oft in allen Richtungen alles Mögliche ausdiskutiert. Es gab Songs über Abtreibung, über Pro-Abtreibung. Zu einem Zeitpunkt in den 60er Jahren haben Frauen gesungen, wenn dein Mann dich schlecht behandelt, dann gib ihm einen Tritt und hau ab. Also was in unserer Vorstellung, wo die meisten Leute glauben, naja, Country ist so der Schlager der Amerikaner, so nicht vorkommt. Und das gab es aber alles.
Sind Sie eigentlich immer auch quasi Journalist gewesen? Sie waren ja häufiger mal in den USA und häufiger waren das ja, ich sage jetzt mal, Musikreisen. Also es war ja immer auf den Spuren der Musik, aber immer auch als jemand, der dann auch die Leute als Journalist angeguckt hat?
Nee, also ich war einmal tatsächlich auf einer Pressereise, da war ich in Nashville, aber als ich zum ersten Mal dort war, da waren wir einfach mit Freunden unterwegs in Louisiana mit dem Interesse, wir wollten wissen, wo kommt diese Musik her, die wir so toll finden, aber ohne dieses Interesse drüber zu schreiben. Aber als wir daheim waren, haben wir dann, mein Kumpel, der hat eine Musikzeitschrift gemacht. Dann haben wir gesagt, wir machen eine Sondernummer und haben Leute eingeladen, andere Spezialisten, Thomas Meinecke und so weiter, die in demselben Gebiet irgendwie sich beschäftigt haben und haben dann ein Buch drüber rausgegeben. Aber das wussten wir vorher nicht. Wir sind planlos hingefahren und aber waren natürlich aufmerksam.
Franz Dobler, Musik und Schreiben. Also wie das Ganze so seinen Anfang nahm, das wollte ich noch mit Ihnen besprechen. Jetzt bleiben wir mal bei Musik von Cash, aber von der Familie sozusagen. Sie hatten die Tochter von Johnny Cash schon erwähnt, glaube ich, die Sie neulich mal bei einer Gelegenheit auch mit aufgelegt haben. Wir haben hier Roseanne Cash, die älteste Tochter, mehrfach mit Grammys ausgezeichnet. Hatte die das eigentlich leicht, aus seinem Schatten rauszutreten?
Oh nein, ich glaube, von den Kindern hat er das überhaupt niemand leicht, soweit ich gelesen habe. Aber das Interessante ist, sie wurden alle gefördert, nicht behindert. Sagen wir mal, die Behinderung durch so einen Superstar, die war unvermeidlich. Aber nach allem, was ich darüber weiß, gab es jetzt nicht so das Drängen. Die Kinder müssen in die Richtung gehen. Speziell die Töchter, die waren infiziert mit Punk, New Wave und ihrem Country-Ding. Und es gibt Beschreibungen, dass die Eltern, also Johnny Cash, June Carter, die fanden es völlig in Ordnung. Also die haben zu ihren Kindern nicht gesagt, das ist jetzt aber ein Verstoß. Du wirst in der Hölle brennen oder so.
Wir hören jetzt also Roseanne Cash mit dem Titel The Long Way Home. Wir haben Franz Dobler als Schriftsteller und als Musikbegeisterten jetzt vorgestellt. Herr Dobler, Sie sind 1959 in Stuttgart geboren. Welche Rolle spielt in Musik und Literatur, wenn man die beiden Felder jetzt mal beibehält? Welche Rolle spielt die in Ihrer Familie?
Beides sehr wenig.
Beides sehr wenig?
Ja, in unserem Haushalt, es wurde nicht viel gelesen. Die Bücher, die rumstanden, das war damals, wurde das beim Lesering, in dem man Mitglied war, wie viele Leute, kam, ich glaube, dreimal im Jahr kam ein Buch. Eins war dabei, dann wusste ich erst später, dass es wichtig war. Das hat sowohl mein Vater gelesen als auch ich. Das war von Hemingway, Wem die Stunde schlägt. Mhm. Und Musik hat einfach keine große Rolle gespielt. Das war irgendwie ein Radio, das in der Küche auf Bayern 1, was damals einfach Volksmusiksender war, eingestellt war. Und als irgendwann in den 70ern Plattenspieler da war, dann war das in die Richtung eben Unterhaltungsmusik.
Ja. Also. Sie sind in Oberbayern in Schongau aufgewachsen. Wenn Sie so an Ihre Kindheit sich erinnern, ist das einengend oder frei so auf dem Land gewesen? Also eingeengt.
Sehr unfair frei. Natürlich, das im in der Nachbetrachtung
versuchen Sie es reinzuversetzen.
Es war auf jeden Fall einengend, aber als Kind ist einem das, glaube ich, nicht so bewusst. Später habe ich natürlich oft erzählt, es war die Stadt, in der schon bald nach dem Krieg Franz Josef Strauß, das war sein Wahlkreis. Und er hat dort auch angefangen, nach dem Krieg als Übersetzer für die Amerikaner zu arbeiten. Und das war dann sein Wahlkreis, er wurde Landrat. Und so, wo ich heute sagen könnte, ich hatte eine sehr schwierige Kindheit. Ja, ich bin aufgewachsen die CSU hatte bei Wahlen 70%. Wenn es schlecht lief, vielleicht 65. Als Kind spürt man das nicht so.
Nee. Ja. Wann hat das bei Ihnen begonnen, dass es Sie interessiert hat? Also sowohl Gesellschaftskritik als auch Politik, als auch Literatur und Musik für Sie so wichtig?
14, 15.
Und das war ein Aufbegehren, oder?
Ja, ich kann es nicht genau verorten, was war die Anziehungskraft, aber es war schon alles dann ziemlich eindeutig in diese Richtung. Und
Kämpfe zu Hause dann? Also waren
ja, meine Eltern, speziell mein Vater, das war nicht die Richtung, die er vertreten hatte. Ich war dann, glaube ich, kein einfacher Teenager. Ich habe das, was als extrem dann verstanden wurde, auch extrem vertreten.
Auch um eben zu kämpfen?
Um zu kämpfen, ja, genau. Ja.
Sie sind adoptiert, das wussten Sie aber gar nicht, glaube ich, während Ihrer Kindheit. Das haben Sie, ich habe es jedenfalls mal so gelesen, erst sehr spät erfahren.
Ich wusste das schon als Kind, aber ich habe es nicht kapiert, was es bedeutet.
Ach so.
Als ich das kapiert habe, war ich, schätze ich, vielleicht 12 oder 13. Und es war dann, weil wir schon diese Auseinandersetzungen hatten, die viele Eltern mit Teenagern haben, man ist anderer Meinung und so weiter, ist das, entwickelt dann eine spezielle Dynamik, das weiß ich auch von anderen Leuten, weil es eine Möglichkeit gibt zu sagen, naja, das passiert jetzt alles, weil du kommst ja von anderen Leuten und bist nicht so wie wir. Das ist so ein spezieller Zündstoff, der ganz gut funktioniert.
Auch umgekehrt, ne? Auch zu sagen, ich habe mit euch eigentlich gar nichts zu tun.
Genau, so kann man das eben benutzen. Mhm. Und so das spezielle Ding ist, wenn ich jetzt drogensüchtig wäre, ja, seit vielen Jahren, dann hast du immer die Möglichkeit zu sagen, das an dem Punkt ist mein Leben schiefgelaufen, deswegen bin ich Trinker, deswegen bin ich Junkie, deswegen bin ich immer pleite. Also das ist so die perfekte Ausrede für viele Sachen.
Ich habe mich nämlich gewundert, ich glaube im zweiten Krimi von Ihnen, da ist das mal Thema. Der Fallner, der Ex-Polizist bekommt von seinem Bruder die Mitteilung, du bist adaptiert worden. Das erfährt der da aber das allererste Mal, so habe ich es jedenfalls verstanden. Und da habe ich überlegt, ob Sie da also mit einer eigenen Geschichte irgendwie doch nochmal kommen.
Der Hintergrund von diesen beiden Brüdern, der ist nicht mein Hintergrund, aber schwer zu erklären. Ich habe bestimmte Sachen da reingearbeitet, die auch wieder mit dieser Nachkriegslandproblematik zu tun haben. Deswegen hat es da gut gepasst, diesen Konflikt noch dazu zu geben. Da trifft sich das mit meinem eigenen Aufwachsen erleben. Ich glaube, da auf dem Land, diese Nachkriegszeit, die war erheblich länger als in den Städten. Die ging bis weit in die 70er Jahre rein, was eigentlich, glaube ich, alle Leute erzählen, die was über diese Zeit erzählen. Es taucht immer wieder so auf. Also, und das war dann, ich war ab 1979 in München und da war das nochmal deutlich zu spüren, dieser Zeitunterschied eben. In der Schule, diese vielen Nazis, die einfach noch da waren, da war das präsenter.
Als Sie dann nach München gegangen sind, haben Sie das als Befreiung empfunden?
Ja, total. Also das hatte einfach damit zu tun, meine Familie war relativ autoritär und es war der Schnitt und es war niemand mehr da, der zu einem gesagt hat, du machst das und das und das. So einfach war das.
Haben Sie da eigentlich von Anfang an, ich meine, Sie sind einen Umweg gegangen, Sie haben evangelische Theologie angefangen zu studieren. Also ich bezeichne das jetzt einfach als einen Umweg. Sie haben nicht gleich geschrieben. Warum haben Sie Theologie studiert? Wie sind Sie darauf gekommen?
Muss ich darauf antworten?
Sie müssen gar nicht antworten.
Nein, mache ich gerne. Ist es eine Schande? Das wäre die Frage dazu. Ist es eine
Das wäre
Schande?
Die Gegenfrage, das ja. Stimmt. Nein, es wäre natürlich keine Schande.
Das Interessante war auch, ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten, habe angefangen, evangelische Theologie zu studieren, ohne in die Kirche einzutreten, weil in diesem Zeitraum wusste ich, ich bin auf einem völlig falschen Dampfer. Ich habe das angefangen aus politischem Interesse. Es gab so eine Gruppe, mit der ich zu tun hatte und da gab es einen evangelischen Pfarrer, den ich eben gut fand und so kam diese Idee, es geht weniger um den Glauben, sondern um Engagement. Und dann habe ich aber gemerkt, während des Studiums, es ist völliger Unsinn zu glauben, auf diesem Ticket könnte man weiterkommen. Man kann es nur machen innerhalb der Kirche. Und als ich das gemerkt habe, bin ich ausgestiegen. Aber
so weit wollten Sie nicht gehen, also sich in der Kirche tatsächlich zu engagieren.
Genau, ich war aus der Kirche draußen und ich wusste, ich will auch in keine Kirche mehr eintreten. Und in diesem, das hat 2,5 Jahre gedauert. Und nachher kam ich drauf, zu dem Zeitpunkt, ich wollte Schriftsteller werden, habe mich aber nicht getraut und wusste auch gar nicht, wie geht es eigentlich, also außer auf einer Schreibmaschine zu tippen. Und dann in diesem Zeitraum 2,5 Jahren konnte ich sagen, nein, ich habe was völlig Falsches gedacht mit diesem Studium und so weiter. Jetzt höre ich auf und mache das, was ich wollte und will.
Porträts, Herr Dobler, beschreiben Sie als einen sehr unkonventionellen Menschen. Sie wirken auch sehr unangepasst und irgendwo hieß es, ich habe immer gemacht, was mir gefällt. Da habe ich mich auch gehört, das ist natürlich schon eine interessante Aussage, also erfolgreich zu werden, erfolgreich zu sein, erfolgreicher Schriftsteller zu sein und dann von sich behaupten zu können, immer nur zu machen, was einem gefällt. Das ist natürlich ein weiter Weg, glaube ich, von dem, den Sie gerade beschrieben haben, der das Studium beginnt und eigentlich so gar nicht nur weiß, ich will schreiben. Aber wie mache ich das eigentlich? Wie waren da die ersten Schritte?
Ja, man fängt natürlich einfach an und probiert aus, wie das geht. Ich habe angefangen, ich habe gerne gelesen und irgendwann kam ich auf die Idee, ich will das auch machen. Wie geht das? Und dann man fängt irgendwo an und man merkt wahrscheinlich ziemlich schnell, will ich so meine Zeit verbringen oder nicht. Ich glaube, es ist heute ein bisschen anders. Also damals gab es auch keine Studiengänge, wo man hätte sagen können, nach dem Abitur, da schreibe ich mich ein, da bin ich 3 Jahre, da habe ich dann gelernt, wie es geht. Das gab es nicht, außer die Johannes-Becher-Hochschule in Ost-Berlin. Aber jetzt auf die Idee, wie später Ronald Schernikau, ich gehe jetzt nach Ost-Berlin, wäre ich nicht gekommen. Also so weit war ich jetzt überhaupt nicht. Also ich habe irgendwo angefangen und dann bei so einem kleinen Magazin in München dieses Ausprobieren. Schon vorher noch in der Schule, noch gar nicht mit der Überlegung, man muss irgendwann Geld verdienen. Wie geht das? So lief es weiter, so ein Schritt nach dem anderen, was es damals auch noch gar nicht gab. Das hat mein Verleger Tom Krauser vor kurzem mal zu mir gesagt, weißt du das eigentlich, du bist mittlerweile einer der ganz wenigen, die keinen Agenten haben. Ich habe keinen Agenten, aber heute anscheinend jeder, der anfängt, würde man sagen, das Erste, was du machst, ja, wenn du 200 Seiten geschrieben hast, du gehst zu einem Agenten und der kümmert sich dann um den Rest. Also heute ist es völlig normal. Es ist unnormal, so wie ich, ohne Agenten irgendwas zu machen. Es hat natürlich damit zu tun, damals gab es nicht und mittlerweile suche ich keinen Verlag mehr. Das heißt, was soll ich jetzt mit einem Agenten machen?
Aber es waren dann durchaus Zeiten zu überwinden, wo Sie vom Schreiben nicht leben konnten, oder?
Ja, das Ganze hat ungefähr 10 Jahre gedauert, bis ich mein erstes Buch, da war ich fast 30, Fallspieler. 1988 kam das raus. Ja, genau, dann hatte ich einfach Glück. Ich habe für das erste in München einen Preis bekommen, den gab es damals für Leute, die ihr erstes Buch gemacht haben. Das war die unfassbare Summe von 10.000 deutsche Mark. Ja. So, und in diesen 10 Jahren habe ich einfach Kurzgeschichten geschrieben. Wir haben eine Tochter bekommen. Da hatte ich immer wahnsinnig Schiss. Oh, jetzt ist das Kind da.
Jetzt haben Sie auch
wahrscheinlich geht es überhaupt nicht weiter. Ja. Ja. Jetzt kann ich aufhören. Aber wir wollten dieses Kind unbedingt. Und dann habe ich gemerkt, als das Kind da war, das Gegenteil war der Fall. Ich habe mit der Hälfte der Zeit das Doppelte gearbeitet. Also, ja.
Sind Sie überhaupt ein disziplinierter Schreiber?
Ich bin kein besonders disziplinierter Mensch. Nein, ich glaube, das ist eher, sagen wir, das ist ein Härtetest. Das war ein Härtetest. Ich glaube, dann kannst du selber feststellen, wie sehr du das willst. Und mir war das egal, ob das Kind die Nacht durchschreit, kein Problem. Mit weniger Schlaf mache ich halt irgendwie weiter. Und so war es eben. Also es hat funktioniert.
Sie haben vorhin ja ziemlich gut beschrieben, wie wichtig Ihnen aber auch die Musik ist. Es wird über Ihren Stil, der ein sehr eigener Stil zu schreiben ist, auch gesagt, Sie würden rhythmisch schreiben, eigentlich sehr musikalisch schreiben. Es wäre zum Teil wie eine Musik. Und Sie haben aber auch sehr viel über Musik geschrieben. Sie haben in allen großen Zeitungen Zeitungen und Zeitschriften haben sie über Musik geschrieben und zwar nicht nur über Country-Musik. Sie legen auch selber als DJ auf. Sie machen ja auch Lesungen mit Live-Musik.
Na, was ich oft gemacht habe und jetzt auch seit einigen Jahren wieder mit einer Band immer wieder mit meinen Gedichten und Musik das zusammenzubringen. Mhm. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich sehr viel über Musik geschrieben habe. Und Schreiben ist einfach die Arbeit, die ich mache, auch eine bestimmte Herausforderung, auch die mit Spaß jetzt nicht so zu umschreiben ist. Und Musik aber ist so, das ist nochmal was anderes. Das ist für mich einfach die tollste Kunstform. Die Musiksprache, die ist sozusagen für alle Menschen. Das, was ich schreibe, nicht. Das ist eine völlig andere Art von Aufnahme, von Wahrnehmung und so weiter.
Aber es war ja für Sie nie, dass Sie irgendwie in die Musik gehen? Das war nie.
Als ich 20 war, habe ich in Band gespielt. Mein Pech war, ich hatte in der Schule das falsche Instrument gelernt, nämlich Geige. Ich weiß auch nicht, eigentlich schlimm, aber ich war anscheinend unfähig, das irgendwie wegzuschmeißen, zu ändern. Jedenfalls, ich habe da viel Erfahrungen gesammelt. Mit die wichtigste war, an so einem Punkt relativ schnell zu sagen, vergiss es, das führt jetzt nicht weiter. Also verständnismäßig habe ich da viel gelernt und habe dann eben viel drüber geschrieben. Aber Musik hören oder Musik auflegen oder dann manchmal auch diese Zusammenarbeit Musik machen.
Oder Musik herausgeben.
Ist ja sozusagen pumpt mich auf eine andere Art auf als Schreiben und die Freude, ein paar gute Sätze geschrieben zu haben, ist eine ganz andere als Musik hören oder so. Das, was Sie vorhin gesagt haben, ich weiß nicht, wo ich das behauptet habe. Ich habe immer das gemacht, was mir gefällt oder so. Es ist nicht ganz falsch, aber ich war auch immer praktisch orientiert. Also es ging auch darum, Geld zu verdienen und manchmal war da die Gelegenheit. Ich habe zum Beispiel lange für Südwestfunk, den es gar nicht mehr gibt, da habe ich sehr viel gemacht für so ein Literaturmagazin. Das war eigentlich mein Brotjob. Von dem habe ich hauptsächlich, das war mein Anteil für das Geld, das meine Frau und ich eben gemeinsam verdient haben. Und das hat schon Spaß gemacht, aber da war auch mal irgendwas dabei, wo man dann sagt, ach, jetzt über dieses Buch, das interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig. Aber das war schon irgendwie eigentlich ein ganz guter Job.
Aber Sie haben vorhin sowieso gesagt, dass Sie Spaß haben. Das ist gar nicht so eine Kategorie, die Sie anstreben. Also Spaß haben Sie jetzt mehrfach irgendwie immer.
Ja, nee. Also ich meine, mein erster Roman, an dem habe ich 4 Jahre lang gearbeitet, was ich mir jetzt so gar nicht mehr vorstellen kann. Aber da war ich jünger, da hatte ich noch mehr Energie. Aber jetzt auch diese Bücher, die letzten 300-400 Seiten, ich finde nicht, dass es Spaß ist, sowas irgendwie herzustellen. Und ich grenze mich schon ein bisschen ab gegenüber sowas. Also Hassobjekte Nummer 1, glaube ich, für alle ernsthaften Kriminalautoren sind ja Regional- und Heimatkrimis. Ich glaube, das macht Spaß, aber damit will ich dann auch nichts zu tun haben. Und wenn es um diese Auseinandersetzungen geht, also mit auch deutsche Gegenwart, und dann über so einen Zeitraum, an dem letzten Buch jetzt über ein Jahr, das ist einfach eine Form von Arbeit. Das ist nicht, wenn ich sage, da geht es nicht um Spaß, dann heißt es nicht, dass ich so zähneknirschend wie im Steinbruch das hinter mich bringe. Das nicht. Aber irgendwie so Spaß und locker und so, damit hat es für mich nichts zu tun. Das ist nicht locker.
Herr Dobler, Sie statten Ihre Krimis immer wieder mit mehr oder weniger aufwendigen Quellenangaben aus. Manchmal sind das Ganze quasi Literaturlisten, jetzt am letzten ist es etwas weniger, aber das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Warum belegen Sie Ihre Krimiquellen?
In dem Buch davor habe ich das exzessiv gemacht, aber nicht grundlos. Ein Antrieb war auch, ich wusste, da ging es um Stalking. Also ich habe mich viel mit Stalking beschäftigt.
Ein Schlag und da gab's ins Gesicht einfach, heißt der Titel, ein Schlag ins Gesicht.
Genau, also da ging es um Stalking und ich habe mich damit beschäftigt und es gab einige wichtige Bücher und irgendwie wäre es mir komisch vorgekommen, die nicht zu benennen, weil da hatte ich viele, das heißt, ich habe nicht abgeschrieben oder irgendwas, aber da stand viel drin, was wichtig war und ich weiß nicht, wo ich das sonst so herbekommen hätte. Deswegen wollte ich die reinschreiben. Dann habe ich gemerkt, es gibt noch ein paar andere Sachen, die sehr wichtig waren als Information. Und dann waren plötzlich, es war ein Gag, aber nicht unbegründet. Dann hatte ich plötzlich 100 Sachen, wie in so einem wissenschaftlichen Buch. Aber es war nichts dabei, was erfunden war von mir, so um den Gag auszuwalzen, sondern es hatte alles seine Begründung. Okay, bei dem jetzt habe ich das nicht übertrieben, aber es gab trotzdem ein paar Sachen, die ich erwähnen wollte aus diesem speziell NSU-Komplex, wo es einige Journalisten gab, wo ich mir sicher bin, die haben die wichtigsten und verlässlichsten Sachen geschrieben, weil es gibt unfassbar viel totalen Unsinn in dem Bereich. Leute, die alles Mögliche behaupten. Man muss ein professioneller Journalist sein, um nachzuweisen, das ist Unsinn. Man kann feststellen, in welchem Umfeld es jemand veröffentlicht, und dann gibt es ein paar Ansatzpunkte. Jedenfalls, ich habe einigen Leuten vertraut und die wollte ich auch unbedingt erwähnen.
Also es ist Ihnen dann auch wichtig, gerade bei so einem Komplex wie jetzt rechtsradikale NSU-Komplex und so weiter, es ist Ihnen wichtig, die Leute quasi auch zum Nachdenken und zum vielleicht auch vertieft Einsteigen anzuregen.
Ja, kann man so sehen. Man kann es selber natürlich auch nachschlagen, aber falls jemand, warum auch immer, mir als Autor vertraut, dann gebe ich ihm diese Quellen weiter. Und in dem Moment kann er sich darauf verlassen, dass ich ihm jetzt nicht irgendeinen Scheiß erzähle, sondern das sehr ernst meine. Und jemand kann das eben, spart sich vielleicht 1-2 Stunden Suche, sondern kann gleich hier nach Professor Dr. Hajo Funke suchen, kommt auf sein Buch, das ich für sehr wichtig halte, über den NSU-Prozess, über die Bedeutung, über die politische Bedeutung und eben auch über eine zum Teil höchst dubiose Faktenlage und so weiter. Also so kann man eben dahin kommen.
Franz Dobler, sein Roman, der jetzt gerade rausgekommen ist und der das alles beinhaltet, heißt Ein Schuss ins Blaue und ist wie alle Ihre Romane bei Truppen erschienen. Herr Dobler, ich danke Ihnen für den Besuch hier.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.